Schwarz hören. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Sympathisanten, Feinde und Neider, ungeliebte Gläubiger und Ungläubige. Hier können Sie mich kennenlernen. Hier finden Sie alles, was man über mich wissen muss, um aus mir einen Hollywood-Star wie Brad Pitt oder einen stadionfüllenden Comedian, Kabarettisten wie Mario Barth oder einen Bestseller-Autor wie Woody Allen. Die Brille habe ich schon zu machen. Das ist der Mann, der jetzt mir gegenüber sitzt. Der schreibt das so auf seiner Website. Alexander G. Schäfer, hallo.
Guten Tag,
Herr Schäfer, was soll denn dieses kleine G, bitteschön?
Ach, so eine kleine Ehre für Bertolt Brecht, weil der hat ja mal seinen Namen auch mal klein geschrieben. Und dann dachte ich mal, ohne mich mit ihm messen zu wollen oder ihn vergleichen oder sonst was. Aber irgendwie fand ich das ganz hübsch. Ich war früher mal ein großer Brecht-Fan.
Und ich habe natürlich sofort gedacht, aha, à la Gerd E. Schäfer, Ihrem Vater.
Natürlich. Ich heiße ja Alexander Gerhard Schäfer.
Ja.
Und das G ist wie bei meinem Vater mit dem E.
Beim Vater ist es groß.
Ja, aber der Sinn ist derselbe, der Unverwechselbarkeit.
Wegen des Schäfers.
Wegen des Schäfers, wegen des Gerd Schäfers, beziehungsweise wegen des Alexander Schäfers.
Okay.
Erklärung. Es gab in den 50er Jahren einen Schauspieler am Berliner Ensemble, Gerd Schäfer. Mit T zwei geschrieben.
Aber hört man ja beim Sprechen nicht.
Hört man beim Sprechen nicht.
Ja.
Wird heute noch verwechselt. Mein Vater, also auf Wikipedia manchmal so, sind so Sachen, die ihm zugeschrieben werden. Und deshalb hat er das E reingenommen, als er in der Distel war.
Ja.
Bei mir ist es ähnlich mit dem G. Es gab einen sogenannten Schauspieler bei GZSZ, Alexander Schäfer, Anfang der 90er. Und dann schrieb mich mal Jörg Pilawa, der war damals noch so ein Showmann für so eine Nachmittagssendung, schrieb mich mal an und fragte mich, ob ich nicht über die Anfänge von GZSZ, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, sprechen kann. Und da ich es ja nicht war und die Verwechslung dann doch zu groß war, habe ich mich entschlossen, das G reinzunehmen.
Das G reinzunehmen und eben außergewöhnlicherweise klein, was mich natürlich sofort zu dieser Frage
anbietet. Ja, natürlich.
Sonst gibt es ja viele Leute, die so ihren zweiten Vornamen abkürzen. Ne?
Ja.
Das gibt es ja. Marshall B. Rosenberg zum Beispiel, so ein Kommunikationsmensch.
John F. Kennedy.
John F. Kennedy, die Amis machen das besonders
natürlich,
gerne.
Natürlich,
ne?
Klar.
Genau. Und da dachte ich, jetzt noch klein geschrieben, da musste mal fragen.
Das haben Sie gut gefragt.
Ja. Ich finde Ihre Website wirklich so wunderbar, dass ich mich da jetzt dran langhangle. Er schreibt dann nämlich jetzt noch, ich nehme fast jede Arbeit an, außer Pornodarsteller, aus Rücksicht auf die Frauen, Atomwissenschaftler, da würde ich ja bald arbeitslos sein, und Auftragskiller, ich ziele schlecht. Also da merkt man schon, wes Geisteskind Sie sind. Da ist immer ein Schalk dabei, oder?
Aber natürlich. Also sollte man sich nicht zu ernst nehmen, oder? Also
ich
meine, in der heutigen Zeit sowieso nicht. Sie sehen, heute gibt es nicht mal mehr Skandale. Also ich meine,
es gibt keine Skandale mehr?
Doch, wieso? Denn höchstens einen Tag lang. Aber am zweiten Tag ist schon wieder alles vergessen.
Da kommt der Nächste.
Ich meine, deshalb. Aber ist doch nicht mehr so wie früher, dass sich das also eine Auswirkung auf irgendwas hat.
Mm.
Also die Zeiten sind doch vorbei.
Also nicht mal auf das, dass man sagt, okay, der Alexander G. Schäfer ist ohne Ende gefragt, weil er einen Skandal nach dem anderen produziert?
Habe ich schon überlegt, ob ich es nicht mache, aber sehr anstrengend.
Ich habe das übrigens auch überlegt, weil ich immer dachte, Mensch, um bekannter zu werden, scheint mir das ein gutes Mittel zu sein. Aber mir ist noch nicht gelungen, einen Skandal zu finden.
Wissen Sie, das sind auch One-Hit-Wonder. Glauben Sie mir, ich glaube, wenn Sie, da müssten Sie schon wirklich ein Massenmörder werden, wo Sie jeden Tag hier sich einschnappen und dann immer wieder neu und man sucht Sie und sucht Sie. Aber sonst, glaube ich, einen Tag Banküberfall oder sonst was nützt nichts.
Naja, Ihnen nicht und mir auch nicht, denn in unseren Berufen säßen wir ja dann ein und dann könnten wir ja überhaupt gar nicht arbeiten.
Aber Sie mit Ihrem Podcast können doch das machen.
Also, ach Mensch, ist ja eine Idee.
Meine ich
dann
doch.
Muss ich den nur noch monetarisieren, wie man so schön sagt. Im Moment ist es ja alles Vergnügen und Ehrenamt.
Natürlich.
Also Vergnügen zum Beispiel, solche Menschen wie Sie zu treffen.
Herzlichen Dank.
Wir beide kennen uns ja erst kurz. Also ich kenne Sie lange. Ich weiß, was Sie machen. Ich hoffe, andersrum auch.
Ja, ich weiß.
Hätten Sie jetzt sagen können.
Hätte ich auch, aber Sie haben mich ja jetzt nicht durchgelassen. Ich wollte Sie erst mal zu Ende sprechen lassen.
Sehr gut. Also wir haben uns genau genommen persönlich kennengelernt, nämlich als Max Baumann Ihre Inszenierung in Belitz lief.
Genau.
Kann man nicht anders sagen.
Oder
haben Sie den Maxe gespielt?
Genau, ich habe den Maxe auch gespielt. Es wird ja mal gesagt, der Maxe für meinen Vater geschrieben wurde, ist er ja nicht. Denn er war dritte Wahl. Da gab es einen Walter.
Der Maxe oder der Vater?
Mein Vater.
Was?
Ja, 75 hatte man diese Idee. Walter Richter-Reinig war damals der große Rentnerspieler. Und der wurde als erstes gefragt, der war aber leider nicht mehr ganz so fit im Kopf. Dann war natürlich Herbert Köfer, der ist 2 Jahre älter gewesen als mein Vater, Jahrgang 21, mein Vater 23. Und mein Vater war sozusagen dritte Wahl und wollte eigentlich auch gar nicht, denn der war 75, 52. Da spielt man nicht unbedingt einen Rentner.
Wobei, der ist ja gerade in Rente gegangen, der
Mann. Ja, aber mit Renten ging man in der DDR ja mit 65. Mhm. Also da sind 13 Jahre dazwischen.
Na, war zu früh dann
vielleicht. Es ist zu früh, auch vor allen Dingen, meine, nur nicht im Aussehen. Sie wissen ja, die Kriegsgeneration oder die Nachkriegsgeneration sehen ja alle älter aus, als wir heute aussehen. Also kann man
zumindest haben wir den Eindruck. Ich weiß immer gar nicht, ob das stimmt.
Aber doch, gucken Sie sich mal Ihre Eltern an.
Ja, das denke ich auch immer. Aber es war natürlich auch eine andere Zeit. Also, dass die einen Krieg mitgemacht haben und so. Aber die sind ja alt genug geworden. Meine Mutter ist knapp 95 geworden, mein Vater 93.
Oh.
Das finde ich erstaunlich, dass so eine Kriegsgeneration so alt wird. Natürlich sehen wir heute alle moderner aus. Und auch viel jünger, das finde ich auch.
Aber die Gesichtszüge sind schon sowas, anders. Ja? Also gucken Sie sich meinen Vater an, gucken Sie sich Günther Fitzmann an. Das sind so also ungefähr diese gleichen Jahre. Fitzmann ist, glaube ich, Jahrgang 25, mein Vater 23, Herbert Köfer. Ich meine, die sahen doch schon mit 40 alt aus. Also wie heute ein 70er Jahr aussieht oder ein 75er aussieht. Also ich finde schon, da gibt es Unterschiede.
Ja, ich sehe es an sich auch so. Ich wollte zumindest mal darauf hingewiesen haben, dass man drüber nachdenkt.
Journalist eben, natürlich, natürlich.
Ja.
Na klar.
Ja, so, also Köfer war zweite Wahl, Ihr Vater war dritte Wahl.
Genau, und dann meine Mutter musste ein bisschen ihn nicht malträtieren, aber zumindest sagen, du wolltest doch immer Volksschauspieler, denn das war immer sein Ziel, ein Volksschauspieler zu werden. Und die Rolle bot es natürlich an. Ja, so ist er das eben geworden. Und genauso Helga Hahnemann war auch nicht erste Wahl. Ich glaube, Ingeborg Nass, damals so ein Star, in den 70ern sollte der spielen.
Und jetzt haben Sie es wieder ausgekramt,
ja,
den Maxe Baumann, und haben gesagt, ich bringe den auf die Bühne. Ich muss Ihnen sagen, ich kannte das gar nicht. Verrückt, oder?
Guck mal an. Also ich breche
und
gleich
das
ab.
In meinem Alter.
Also wirklich, also ich muss ja gleich abbrechen. Alter. Sagen Sie mal, wo gibt's denn sowas?
Aber gut war, dass ich ihn mir angeguckt habe, weil er hat mir sehr gut gefallen.
Ach, herzlichen Dank.
Ja.
Dann machen wir weiter.
Dann machen wir weiter. Dann geht's jetzt. Und das Belitz ist natürlich auch eine tolle Bühne, ne?
Ja,
so diese Freiluftgeschichte da.
Es hat alles gepasst. Die Vorgeschichte war ja die. Ich habe vor 2 Jahren 3 Männer im Schnee gesehen. Da auf dieser Bühne, auf dieser Freilichtbühne in Belitz, und fand das nett, aber ich fand die Bühne so schön. Und dann habe ich den Bürgermeister, der sehr innovativ ist und auch sehr kulturinteressiert ist, gefragt, sagen Sie mal, müssten wir doch ein bisschen was zeitgemäß sehen, meine 3 Männer im Schnee im Sommer, ist nur nicht erste Wahl. Aber so dachte ich mir, müsste doch was Fröhliches her.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, können Sie nicht mal was Fröhliches machen, so wie Maxe Baumann. Und er hatte das nicht so wie gehört, sondern hatte nur jetzt Maxe Baumann. Und hat dann gesagt, Herr Schäfer, wir machen Maxe Baumann. So war's. Und dann hat er mir alles gestattet. Also ich habe gesagt, welchen eigentlich den ersten Teil, wir wollen beginnen. Vielleicht machen wir alle 5 in Folge. Ist alles möglich.
Ja.
Und dann hat er mich gewähren lassen. Ich habe gesagt, ich möchte aber Freilichtbühne. Ist immer ein bisschen anders als natürlich im geschlossenen Haus. Man muss ein bisschen mehr zaubern, ein bisschen mehr zeigen. Das hatte mir alles gestattet. Also wir haben ja einen Trabant gehabt. Wir haben Dagmar Frederik gehabt. Ah gut, die kann man auch im geschlossenen Raum ertragen. Ist wunderbar.
Dagmar Geld.
Aber die haben ja mitgespielt. Die haben
mitgespielt. Also so die.
Aber ich meine, die sollen. Genau.
Oh.
Und dann haben wir noch hier einen Oldtimer. Oldtimer gehabt. Dann haben wir Feuerwerk gehabt. Dann haben wir Motorrad gehabt.
Jawohl, mit so Beiwagen.
Genau. Und dann haben wir eine Kapelle gehabt. Und also eine Regimentskapelle. Also wir haben auffahren dürfen, was ich mir einfallen ließ. Und das ist auch bezahlt worden. Das war der Bringer, den hatten wir schönes Wetter. Das Ensemble, das durfte ich mir auch selber aussuchen. Ein homogenes Ensemble, wir haben uns alle wunderbar verstanden.
Das hat man auch gemerkt.
Ja, also es war fantastisch.
Und dann gibt es jetzt weitere 4 Teile möglicherweise.
Es gibt erstmal, ja, den zweiten. Super. Wir machen chronologisch weiter.
Ja, hat eine gewisse
genau.
Logik.
Genau, und ich habe alles aktualisiert. Dadurch wurde es auch gut angenommen.
Mhm.
Also die Gags, die ich reingeschrieben habe, die Vorlagen sind nicht schlecht, aber ich muss Ihnen sagen, was die Schauspieler daraus gemacht haben. Das ist noch was anderes.
Ja.
Sie haben es ja selber.
Ich habe es gesehen. Sehr zu empfehlen. Also ich kenne ja noch nicht den zweiten Teil, aber wenn es ungefähr so ist.
Mindestens
kann ich es sehr empfehlen. So, jetzt haben wir den Maxe Baumann abgearbeitet.
Genau.
Also bei dem Mann hier, mit dem ich heute rede, Alexander Kleines G. Schäfer, macht sowas, wie ich jetzt gerade als Podcast mache, ja auch auf Bühnen. Also Sie haben ja so eine Gesprächsreihe.
Ja, Schäferstündchen.
Schäferstündchen, das liegt ja auf der Hand.
Natürlich.
In Dessau machen Sie das
auch. Unter anderem Dessau, Eberswalde, Prenzlau, Bernau.
Sie sind da ein
Cottbus. Also ich komme ungefähr auf 15 bis 20 Interviews im Jahr.
Na, der Wahnsinn.
Herkuleskeule auch 4 im Jahr.
Ja, und Kabarett ist ja auch etwas, was Sie gemacht haben und sich ja wahrscheinlich auch verstehen als solcher, ne? Jetzt schütteln Sie gerade mit dem Kopf.
Nee, nee,
auf Ihrer Website steht Kabarettist.
Ja,
und da gibt es ja auch gewisse Belege dafür.
Jahrelang bei den Stachelschweinen, ich glaube 7 Jahre, könnte sein.
Hier in Berlin.
In Berlin, also damals Wolfgang Gruder war ein sehr bekannter Kabarettist.
Absolut.
In meiner Generation. Und da gab es die Stachelschweine im Europacenter.
Sie können ruhig sagen, unsere Generation.
Ach so, oh Gott.
Also 65er Jahrgang. Jünger als ich, aber ich denke, wir sind eine Generation.
Gut, natürlich. 20 Jahre, wir wissen es. Aber ich wollte jetzt nicht, wollte nicht, dass Sie sagen, jetzt, Mensch, ich bin ja erst 42 oder so.
Das wäre jetzt gelogen gewesen.
Ach so.
Und wir lügen doch nicht.
Nein, um Gottes Willen. Nein, jedenfalls da.
Kabarett, ne?
Kabarett. Da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen, auch wie man es nicht macht, muss man sagen. Ja, dann war ich selbstständig als Kabarettist und mit einer Truppe unterwegs. Da war ich so ein bisschen in Afghanistan. Truppenbetreuung gemacht, wirklich, kann man nicht anders sagen.
Ach so, ich hätte jetzt sonst gefragt, in welcher Sprache, aber dann war es für die Truppe in Deutsch, natürlich,
genau.
Logisch. Ah, na, Sie machen ja Sachen.
Ja, das hat doch Spaß gemacht, aber der uns dann betreut hat, der ist 4 Wochen später in die Luft geflogen. War schon ein gefährliches Pflaster, kann man nicht anders sagen. Wir wurden natürlich geschützt und aufgepasst und da waren in der Zeit Ruhezeiten. Aber wir wurden auch gewarnt, wenn Kinder nicht mehr auf der Straße sind, dann muss man aufpassen, dann könnte sein, dass da ein Sprengstoffanschlag ist.
Ah,
so.
Ja.
Also
ja.
Ich würde es heute nicht mehr machen, aber vor 15 Jahren oder 20 Jahren war man neugierig. Und es ist ein schönes Land. Hindukusch, nicht umsonst hat es Karl May beschrieben. Rau, aber ich träume noch oft davon, komischerweise. Ein schönes Land.
Jetzt aber meistens Deutschland?
Ja. Meistens Ostdeutschland, Westdeutschland ist mir zu weit. Wirklich, also.
Ich dachte, jetzt wäre mit dem Augenzwinkern. Gesagt.
Nein, nicht politisch gesehen. Ich habe auch in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein gastiert, aber das geht noch so.
Ich meine, man hört es ja auch, Sie sind ja wirklich ein Ur-Berliner. Hm? Nicht, dass Sie das ablegen können, das ist mir schon klar.
Aber ich
kann mir vorstellen, dass wenn man sozusagen hier Arbeit hat, und Sie machen ja fast alles, haben Sie ja gesagt, außer was? Pornodarsteller nicht?
Ja, und so. Hab einige Angebote.
Genau, und kein Atomwissenschaftler und kein Auftragskiller. So, die drei Sachen sind ausgeschlossen, ansonsten machen Sie fast alles.
Ja, auch gerne. Ich arbeite sehr gerne, muss ich Ihnen sagen. Und der Beruf ist wirklich meine Passion. Das ist mein Vorteil.
Ein bisschen Zeit war ja, bevor wir zum nächsten großen Thema in diesem Podcast kommen, auch für Familie. Da gibt es ja 2 Kinder.
Ja, 2 Kinder, genau.
Und einen Enkel.
Und 2 Enkel.
Inzwischen 2.
In 2 Enkel.
Da muss jetzt die Website mal aktualisiert werden.
Ach so, sehen Sie?
Da gibt es nur einen Enkel.
Da gibt es nur noch einen, sehen Sie?
Ja, Sie merken, ich habe gelesen.
Das ist sehr gut.
Ja,
gut, das war so mein Fallstrick. Wissen Sie, mein Fallstrick, ob Sie wissen mit
dir. Ja.
Genau, jetzt weiß ich ja.
2 Enkel inzwischen.
2 Enkel, ja.
Da kann ich
Luca
auch mithalten.
Und Emilia. Wirklich, wir haben ziemlich schnell begonnen, für die DDR-Verhältnisse eben normal. Da war ich 22 und dann 24 und dann haben wir da losgelegt und da kamen die beiden hintereinander. Und mein Bruder und ich, wir haben ja einen Abstand von 6 Jahren.
Ja, da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Meine Schwester ist 6 Jahre jünger. Witzig, genau so. Ihren Bruder kenne ich schon ganz lange, im Gegensatz zu Ihnen. Also Ihr Bruder Frank Schäfer ist ja ein Kultfriseur.
Der heißt eigentlich Frank-Jürgen Schäfer-Konte, heißt er. Jetzt eigentlich
Frank J. Schäfer?
Ja, eigentlich, nein, der hat es immer ausgeschrieben. Aber der wollte bloß den Jürgen nicht so gerne drin haben, obwohl er das mit Bindestrich so hat.
Also ich kenne ihn schon 35 Jahre, so lange wie die Mauer gefallen ist, weil meine Friseurin ist mal die Chefin ihres Bruders gewesen.
Genau.
Jetzt ist er ja lange selbstständig, macht sein Ding.
Ja.
Und ist einfach ein Typ.
Ist ein Typ. Vor 30 Jahren oder 25 Jahren war er noch mehr Typ für die Leute, weil natürlich Berlin noch nicht so hip war, wie es heute ist.
Wie heute. Man kann vielleicht kurz beschreiben, also tätowiert von oben bis unten?
Ja, sagen wir mal
also
so.
Zumindest auf dem Kopf,
aber auf Kopf auch, auf alle Fälle.
Ja.
Kopf auf alle Fälle.
Stimmt, den Rest habe ich ja nie gesehen.
Ja.
Das habe ich jetzt nur vermutet.
Ach so.
Aber Sie wissen es.
Ich weiß es.
Ja, also Glatzkopf. Und
Glatzkopf auf alle Fälle. Und vor allem Eisen. Eisen ist jetzt ganz schön bei ihm mehr geworden.
Noch mehr?
Ja. Es ist so phasenweise. Also bei meinem Bruder ist es so, dass er dann mal ein bisschen dezenter war.
Na, dafür haben Sie gar kein Eisen.
Nein, ich habe gar keine, weder in den Knien noch sonst wie. Doch
sehen Sie, da habe ich was. Also da habe ich jetzt hab ich Ihnen was voraus sozusagen. Aber bin ja auch ein paar Jahre älter.
Ja, gut.
Ja. Sie sind völlig verschiedene Typen, ne?
Aber wir sind im Geiste ähnlich. Ja, wirklich. Also und wenn mein Bruder nicht so viel Eisen im Gesicht hätte, haben wir auch die ähnlichen Züge. Wir kommen sehr nach Vater. Wir haben diese Lachfalten oder diese Magenfalten, wie man so schön sagt. Die haben wir.
Warum sagt man da Magenfalten?
Man sagt dann, dadurch könnte was sein, dass man was am Magen hat.
Ach so?
Das sind so Sachen, ja. Aber haben Sie nicht.
Ich habe die nicht.
Nein, ich habe die so ausgeprägt.
Ja, ich verstehe. Dann habe ich nichts am Magen.
Nein, haben Sie nicht. Ich auch nicht. Also, aber außer ein bisschen Sodbrennen ab und zu mal.
Das habe ich auch.
Das haben Sie auch.
Das sagen Sie mal. Also, dass wir uns noch nicht vorher kennengelernt haben. Gehen Sie denn zu Ihrem Bruder?
Nein, gehe ich nicht. Was? Weil mein Bruder einfach wenig Zeit hat. Also, der arbeitet 3-mal in der Woche, aber von 9 bis 23 Uhr. Da kommen denn die alle, damit er eben dann die anderen Tage sich entspannen kann oder andere Sachen machen kann.
Ja.
Und da ist dann auch wenig Zeit.
Und da ist auch nicht sauer, dass sie dann nicht
kommen. Kein bisschen. Und der ist dann erleichtert und ich sage dann, Frank, ich gehe bei mir zum Barbier hier oder Barber. Man weiß nicht, woher die das alle können, aber sie können es irgendwie, diese Barbershops. Nun ist bei mir nur nicht so viel zu machen. Also von daher. Die Kostüme für Maxe Baumann hat er gemacht, hat er entwickelt. Und wir arbeiten sehr gut zusammen.
Und so dieses Künstlerische ist quasi vom Vater in die Wiege gelegt, oder?
Ja, ich würde sagen, bei meinem Bruder ist es wirklich noch mehr dieses Zeichnerische. Also mein Bruder kann sehr gut zeichnen, früher noch viel besser. Da gab es mal so eine Modesendung früher, Côte d'Azur. Nicht von der Côte d'Azur, sondern Haute Couture. So, da gab es so eine Antonia Hilke, die hat dann immer aus Mailand und aus Paris berichtet und so weiter. Und die hat immer dazwischen ganz schnell gezeichnet, so die Figurinen. Und das kann mein Bruder auch. Ein wunderbarer Zeichner.
Also bei ihm und aber auch bei Ihnen natürlich, so das Schauspielerische irgendwie vom Vater kommend, oder?
Ja, oder selber, ich weiß es nicht. Man kann ja auch mal, wissen Sie, man kann ja nicht alles von den Eltern haben.
Nee, nicht alles, aber so eine Anlage so.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Oder hätte es auch ganz anders kommen können im Leben von Ihnen?
Ja, ich wollte Intendant der Staatsoper werden. Ich habe ja Opernregie gelernt. Professor Erhard Fischer, wirklich also ein doller Mann. Der Vorteil war, der war fast so alt wie mein Vater. Dadurch konnte ich mit älteren Männern umgehen. Das ist immer schon gut. Mhm. Und dadurch war ich so eine Art Meisterschüler von ihm und habe dann bei ihm sehr viel gelernt. Bin dann als erst Regieassistent an die Staatsoper gekommen, war dann Inspizient. Und da solche Berufe wie Inspizient künstlerische Vorstände sind und ich dann in den 20er war, und die nächsthöheren waren denn 40 oder 50.
Uralt aus damaliger
Sicht. Also war ich die Zukunft der Staatsoper, aber dann kam die Wende und dann...
Unterintendanz hätten Sie es dann auch nicht gemacht.
Das war mein Ziel.
Verstehe.
Das war mein Ziel.
Sie werden Ihr eigener Intendant.
So ist es.
Baumann machen?
So ist es, genau. Und ich muss Ihnen sagen, das liegt mir auch alles in der Hand zu haben. Ich mache es auch gut, weil ich akribisch bin. Wissen Sie, wie Sie jetzt auch vorbereitet sind und sagen, und das bin ich auch. Mhm. Und das habe ich, hat man nicht so oft. Mhm. Auch wirklich in jeder Branche, also zumindest in jeder künstlerischen Branche ist das zumindest so, dass viel, ach, New York kommst heute nicht, kommst du morgen auch nicht.
Ja.
Hab ich, also, und das wird im journalistischen, vielleicht noch ein Zahnschärfer.
Also im Radio, Fernsehen geht's nicht wirklich, komme ich heute nicht, komme ich morgen auch nicht.
Nein, aber
da ist man dann am dritten Tag wirklich raus.
So ist
aber so insgesamt, so die Haltung ab und zu, ja, die begegnet mir schon. Denkt denn ein 65er Jahrgang schon über das andere Thema, den Tod nach?
In meiner Familie ist das Problem der Alzheimer-Geschichte und die ist möglicherweise vererbbar. Also hoffe ich, dass mein Bruder kriegt. Kleiner Scherz. Natürlich, nein, natürlich kein von uns. Aber meine Großmutter väterlicherseits hatte es, mein Vater hatte Alzheimer. Da ist durchaus möglich, dass es auch bei uns irgendwie zuschlägt. Das ist das Einzige. Sonst sind wir eigentlich relativ gesund. An den Tod, ja.
Man geht hier auf die Straße. Hier fahren ordentlich Autos, wenn sie mal nicht aufpassen, dann war's das.
Na gut, aber da passe ich auf.
Da passe ich
auf. Ich fahre auch sehr viel Auto. Natürlich, ich gucke ab und zu mal hier so, wenn ich bei Facebook bin, dann so Videos, wo eben Autos einfach nach links ausscheren, wo ich mir sage, natürlich.
Eben.
Natürlich, aber ich sehe eher, wenn dann irgendwas kommt, krankheitsmäßig oder irgendwie kopfmäßig, dass man so sagt, da auf einmal kann man nicht mehr. Man ist ja immer erstaunt. Auch bei Maxe Baumann habe ich es gesehen, den älteren Kollegen, der Achim Wolf ist 86, der Lieso Weißbach 85. So, waren doch gut erhalten, alles gut gemacht und so weiter. Aber man merkt eben, ich kenne sie schon alle relativ lange. Und
sie werden nicht jünger.
Und sie werden nicht jünger. Nee, und man sagt, wie kommt das auf einmal? Wissen Sie, merkt man das selber? Wacht man auf und ist auf einmal läuft gebückt oder irgendwie? Das ist für mich so ein bisschen, da überprüfe ich mich immer selber. Ich habe wirklich da, Angst ist übertrieben, aber zumindest, ja, es ist ein bisschen unangenehm.
Ja, es ist unangenehm, man schiebt es auch gerne weg, ne?
Ja, klar.
Ganz klar, nach dem Motto, bei mir so schnell nicht. Und deswegen sage ich ja, es ist gut, zum Beispiel im Podcast darüber zu reden, weil man dann so ein bisschen aufgerüttelt wird. Also sowohl die, mit denen ich rede, als auch hoffentlich die Millionen Hörer, ist klar.
Ja.
Dass die dann sagen, Mensch, ich müsste vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie wird das so oder was mache ich bis dahin? Mache ich vielleicht nochmal was ganz Neues? Mache ich manche Dinge anders? Und mache ich vielleicht sowas wie die Rede meines Lebens? Haben Sie schon mal davon gehört?
Ja, habe ich schon gehört, aber wissen Sie, bei mir wird es keine Trauerfeier geben.
Also wir sollten vielleicht erklären, die heute das erste Mal hören, es geht darum, die eigene Rede zu schreiben über das eigene Leben und dann hört man die vielleicht auch, wenn sie vorher aufgenommen wurde. So,
aber
und dann Trauerfeier, Trauerfeier.
Nein, bei meinem Vater gab es keine Trauerfeier, bei meiner Mutter auch nicht 91. Aber also ich meine, wir leben nicht ewig, es ist einfach so. Und sie hatte dann zugestimmt, sie möchte nicht mehr. Und dann hat man sie unter Morphium gesetzt, dann war gut. Also ich muss mal wirklich sagen, plötzlich und unerwartet ist das alles nicht. Nee, ab mir wissen, Alter. Also man muss da schon. Ja.
Könnte man dazu selbstbestimmtes Sterben sagen? Sie wollte nicht mehr?
Ich wollte daraufhin nicht mehr. Sie ist ins Krankenhaus gekommen. Sie war schon ganz schön angeschlagen. Und dann hatten sie gefragt, dann sagte sie, ich will nicht
keine
mehr.
Möchte
keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Und dann unter Morphium, dem Millionen Leute.
Palliativ
so. Genau, aber noch Gott sei Dank, innerhalb von 14 Tagen ist sie dann verstorben. Mhm. Und also, nein, alles in Ordnung. Wirklich, zu früh sterben sie immer die Leute. Ist egal in welchem Alter, aber die hört nun mal dazu. Es ist albern, wenn man da sagt, oh Gott, wenn ich immer denn so bei Facebook auf was denn auch der noch, auch so plötzlich, Redford, Claudia Cardinale, wo man sagt, alles Mensch, ist alles plötzlich. Methusalem.
Ja.
Es ist nun mal so. Ja. Es kann nicht jeder so alt werden wie Hestas oder Köfer. So,
Köfer war ja auch 100.
100.
Ne? 100. Genau. Und Hestas angeblich
106,
sogar älter.
106.
Wobei ich hatte die letzten Jahre bei Hestas das Gefühl, er wurde jedes Jahr 3 Jahre älter. Also
nicht.
So von der Rechnung her.
Das kann durchaus sein. Aber zumindest ist es schon.
Also das streben Sie nicht an, so die 100, oder doch?
Ach, na, erstmal habe ich es ja nicht in der Hand und zweitens, naja.
Aber wenn Sie es entscheiden könnten, würden Sie gern so lange leben?
Dann hätte ich noch 40 Jahre.
Naja,
also ich
was Sie da noch alles machen könnten.
Aber wo ich mich doch durchkämpfen muss durch alles. Wissen Sie, es ist ja nun nicht gerade die einfachste Zeit.
Nee.
Ich will nicht sagen, dass man viele Sachen nicht mehr begreift. Natürlich begreift man sie noch. Man kommt immer mehr in das Parkinson'sche. Wissen Sie, dass man immer mehr den Kopf schüttelt, wo man unter Parkinson-Verdacht kommt. Und man sagt, das gibt's doch ja nicht. Ich habe heute früh gerade hier wieder Bundestagssitzung gehört mit im Merz und so weiter. Wir hören sich ja alle vernünftig an, aber man weiß, dass nur die Hälfte stimmt. Und dass sie auch gar nicht so schnell reagieren können. Nee, mit schnell ist nicht. Verfahren müssen erstmal gehen. Dann dauert es bestimmt mindestens 3-4 Jahre. Also mindestens 3 Legislaturperioden, ehe da überhaupt was passiert. Und das ist es eben. Nee, 100. Wissen Sie, ich möchte so lange wie möglich einigermaßen gesund bleiben. Ich habe mir ungefähr so ein Ziel.
Wer will das nicht?
Wenn ich jetzt noch 15 gesunde Jahre habe, ohne irgendwie Prostata oder irgendwie alles, was einem natürlich ereilen kann, dann ist schon mal schön.
Dann schon mal gut. Und wenn dann Alzheimer oder irgendwas anderes käme, würden Sie dann so weit gehen, ich gehe so weit, dass Sie sagen, okay, dann ist auch gut. Ich will nicht eingeschränkt leben. Ich will, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, dann auch sagen, okay, ich habe so intensiv gelebt, dann reicht's auch.
Da hat sich mal ein Hollywood-Star in Barcelona erschossen, der war zwar erst 66 und hat geschrieben, hat mich gelangweilt. Ja, in irgendeinem Bundesland kann man ja schon die Urnen mit nach Hause nehmen. Also in ein paar Jahren kann man vielleicht auch die Pille sich schnappen und sein Leben selber beenden, freiwillig.
Das kann man jetzt übrigens auch schon auch in Deutschland mit der Deutschen Gesellschaft für
Humanes
sterben.
Genau. Aber da muss ja nun wirklich...
Dann kriegt man eine Begleitung.
Genau, aber da muss ja nun wirklich was da sein.
Muss nicht da sein.
Ich glaube, die Ausrede, man ist lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, ist keine Begründung, dafür die Pille zu bekommen.
Grauzone.
Genau. Also wenn es die Möglichkeit gibt, hat mein Vater übrigens auch immer gesagt, wenn ich so eine Pille hätte... Ja, wenn es mir nicht mehr richtig gut geht und ich nicht mehr das machen kann.
Stellen Sie sich vor, Sie müssen im Bett liegen und könnten nicht mehr aufstehen.
Naja, das wäre Ende.
Ja, aber dann bräuchten Sie eine Pille.
Dann bräuchten Sie eine Pille.
Oder irgendwas anderes.
Ja, aber natürlich.
So vor sich hin.
Oder jemand, der ein Kissen auf mich legt oder was. Und nein, so schlimm wie klingt. Nein. Aber Sie haben vollkommen recht. Solange ich das machen kann, was ich machen kann und einfach aufstehen kann, an die Tür gehen, wenn es klingelt, so, dann ist es gut. Aber wenn es langsam losgeht, nicht nur langsam, wenn es richtig losgeht, dafür wäre ich nun mal älter, ist eine Einbahnstraße.
Ja.
Aber wenn es richtig losgeht, dann Sense.
Dann. Und da es keine Trauerfeier gibt, also auch keine Rede, das Ende ist dann einfach Ende und das war's.
Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass es danach was gibt. Glauben will ich nicht verurteilen, Glauben hilft. Ich gehe auch in die Kirche und zünde Kerzen an für meine Lieben. Aber das wäre auch furchtbar. Ich möchte nicht irgendwelche Idioten hinterher sehen. Wissen Sie, da bin ich gerade mal entronnen, habe mich gefreut, dass der weg ist und dann sehe ich den wieder. Wissen Sie, stellen Sie mal vor. Und zurück gibt's nicht. Nein. Also ich denke mir, das ist so wie, wenn man eben eine Operation hat, einfach Spritze, zack.
Einschlafen.
Einschlafen, zack und dann ist Schluss. Dann ist dunkel. So, es ist ein bisschen gruselig. Ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Viel. Wir natürlich hatte das Alter und sie war auch da sehr offen. Und wir haben dann über den Tod und so weiter und was, ob was kommen wird und so weiter. Sie waren eigentlich meiner Meinung, aber natürlich ist sie eine andere Generation, Jahrgang 34, und hat natürlich noch eine gewisse andere Sicht gehabt. Leider kann ich sie eben nicht fragen. Und das ist wirklich das, was mich so ein bisschen...
Wie es jetzt ist.
Wo man sagt, Mama, hast du recht gehabt oder habe ich recht gehabt? Natürlich wird ich recht haben.
Ist klar.
Sie ist so reingeäschert, also nicht mal das. Meine Mutter hatte mal früher gesagt, weißt du, Alexander, ich traue mich ja nicht, Organe zu spenden. Und dann fehlt mir oben was. Es ist eine Überlegung wert. Also ich meine, ich bin da ganz realistisch. Wenn weg ist, Sense.
Schwarz hören.